Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Arbeiten in Zeiten von Corona, das führt ja bei vielen dazu, dass sie im Homeoffice noch mehr sitzen als eh schon. Dabei soll Sitzen ja das neue Rauchen sein, meint auch der Industriedesigner Konstantin Gridzic. Er hat vom kleinen Lichtschalter bis zu großen Ausstellungskonzeptionen wirklich schon vieles entworfen, aber vor allem immer wieder Stühle. Gerade ist bei Vitra ein neuer Lounge-Chair von ihm rausgekommen, perfekt fürs Homeoffice, das dynamisch schwingende Modell Citizen. Wir wiederholen heute ein Gespräch, das ich im vergangenen Jahr mit Konstantin Gridzic geführt habe. Und bevor wir natürlich auch über Stühle sprechen, geht's erstmal um ein Regal. Herr Gridzic, kann ein schiefes Regal stabil sein?
Ja. Und ich weiß auch, auf welches schiefe Regal Sie mich ansprechen. Auf eines, das ich selbst entworfen habe, bewusst in Schräglage. Und nicht nur ist es schief, es wackelt richtig. Also die Verbindungen sind alle relativ lose. In der Multiplikation der Verbindungen ergibt sich trotzdem eine gewisse Steifigkeit. Und je mehr Gewicht, also Bücher, Dinge, die man in das Regal einordnet, desto stabiler wird das Regal.
Das ist ein Holzregal, kippt so leicht nach rechts oder neigt sich nach rechts, aber man denkt, das würde wirklich gleich umkippen.
So ist es, ja.
Ihre Objekte haben ja oft witzige Namen. Dieses Regal heißt zwei Buchstaben S, E-S, E's. Warum?
In dem Fall nicht ein Name, den ich gefunden oder geschöpft habe, sondern der Hersteller, Nils Holger Moormann. Ich glaube, das Ding, dieses Regal, war so seltsam als Entwurf und dann in ersten Prototypen. In der Firma wurde immer nur von diesem Neutrum S gesprochen. Mhm. Und das ist dann geblieben. Das Regal heißt jetzt S.
Okay, ich habe natürlich gleich an Psychoanalyse gedacht.
Also, nein.
Ein schiefes Regal, Stühle, die unbequem aussehen und Businesskleidung aus Sportmaterial. Konstantin Gridzic ist der Designer für Dinge, die polarisieren. Ich glaube, das wird eine spannende Stunde. Vom Schulstuhl bis zum Barhocker hat der Designer Konstantin Gridzic vieles entworfen, immer wieder aber neue Stühle. Die heißen zum Beispiel Mars und Sultan, Avus und Traffic oder auch nur Chair One oder Public One. Ich würde die Stühle jetzt gern als Beispiel nehmen, um Ihre Arbeit als Industriedesigner zu verstehen. Denn kein Objekt haben Sie so oft entworfen wie Stühle. Was reizt Sie an diesem Alltagsgegenstand?
Naja, zuallererst, dass es wirklich ein Alltagsgegenstand ist, also ein Ding, was wir alle benutzen, besitzen, im doppelten Sinne, was ganz viel mit unserer Kulturgeschichte zu tun hat, aber Stühle gibt es schon seit den alten Ägyptern und werden immer wieder neu entwickelt, weiterentwickelt. Übrigens, das ist auch ein wichtiger Aspekt von Stuhldesign, dass es eher eine Form von Evolution ist, in die man sich sozusagen einreiht, den Stuhl völlig neu zu erfinden, ist selten und ist eigentlich nie der, sozusagen der Anspruch. Stühle haben Charakter, auch deshalb, weil sie vier Beine haben und Sitz und Rückenlehne sich oft zu einer Form von Gesicht fügen.
Ihre haben gar nicht immer vier Beine.
Nein, ein Stuhl muss nicht vier Beine haben, ganz sicherlich. Stühle haben ja auch Namen oftmals, sind Dinge, mit denen man so zusammenlebt, wie Haustiere. Und letzter Punkt, auch ganz wichtig, Stühle sind Möbel, die in sehr direktem Kontakt mit uns, mit dem Menschen kommen, weil wir drauf sitzen und wir sitzen ja nicht statisch drauf, sondern wir sitzen drauf und bewegen uns oder wir schmeißen uns in den Stuhl, wir wollen wieder raus. Wir sitzen über die Zeit in unterschiedlichsten Positionen. Also all das spielt eine ganz große Rolle oder macht Teil dieser Faszination aus, aber auch der ganz einfach der Herausforderung.
Funktionalität, Vereinfachung, formale Strenge, Minimalismus, mit solchen Begriffen werden Ihre Objekte, Ihre Möbel gern beschrieben und doch haben die ja fast immer einen besonderen Kniff. Also oft ist da eine Irritation, man denkt, hier ist irgendwas falsch. Wie würden Sie einen so komplexen Stuhl beschreiben wie Ihren Klassiker Chair One?
Ja, ich würde mit der Irritation sicherlich nicht anfangen in der Beschreibung und die Irritation ist auch nie Ausgangspunkt. Es geht mir nicht darum zu irritieren, aber die Arbeit an so einem Stuhl, die wir ja als Designbüro gemeinsam mit einem Hersteller machen, also mit Experten, geht oft so tief, dass man die Dinge sozusagen so in die Einzelteile zerlegt und wieder zusammenbaut. Und das, was schließlich als Irritation herauskommt, ist oftmals einfach nur die Umkehr gewisser Gewohnheiten.
Okay, der italienische Designer Vico Magistretti hat mal gesagt, eine Idee ist dann gut, wenn man sie am Telefon vermitteln kann. Das müssen Sie jetzt auch im Radio.
Das muss ich
also
jetzt machen.
Der Chair One.
Also der Chair One ist Konstruktion und Form in einem. Also man sitzt auf der Konstruktion.
Sehen noch nicht vor mir.
Sie sehen noch nicht vor mir, vor sich. Telefon darf man ja durchaus auch länger sprechen. Ist kein Telegrammstil. Der Stuhl ist eine Form von Gitternetz aus sehr dünnen Querschnitten in Aluminium. Aluminiumdruckguss übrigens. Es ergibt sich so eine Art von Gittergeflecht aus diesem Aluminium. Die ganze Stuhlkonstruktion, aber auch das, in dem man sitzt.
Das sieht erstmal so aus, als würde der drücken, als würde der in die Oberschenkel einschneiden, als sei der eigentlich total unbequem. Aber wenn man ihn dann benutzt, ausprobiert, sich reinsetzt, ist man überrascht, dass sich das doch ziemlich gut anfühlt. Muss man sich Ihre Stühle, Ihre Möbel erarbeiten, ersitzen?
Vielleicht zwei Antworten auf diese Frage. Zum einen, ja, ich gebe Ihnen recht, er sieht unbequem und vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so einladend aus. Das war durchaus bewusst, weil wir den Stuhl eigentlich für öffentliche Räume, Plätze, Stadtraum entworfen haben. Nicht für zu Hause oder im Restaurant.
Das heißt, wenn es regnet, dann fließt das durch das Gitter ab.
Das heißt, ein Stuhl, der in einem öffentlichen Raum steht, den entwerfen wir unter ganz anderen Gesichtspunkten. Da spielt Vandalismus plötzlich eine Rolle. Auch wie lange sitzen wir denn da drauf? Eigentlich viel kürzer als zum Beispiel im Restaurant beim Abendessen. Bequemlichkeit ist somit relativ. Unser Stuhl bietet wenig Fläche, die dreckig werden kann, wenig Fläche, wo sich Regenwasser sammeln kann. Ich höre das immer wieder, dass die Menschen von mir entworfene Dinge im ersten Moment schwierig, streng, sperrig, abweisend empfinden und dann über die Zeit Lust darauf bekommen.
Die gewöhnen sich aneinander.
Die sich dran gewöhnen. Und ich finde das eigentlich eine ganz richtige Beobachtung, denn ich arbeite so lange an diesem Stuhl. Wir sprechen bei Stuhlentwicklung von mindestens 1, 2 Jahren, manchmal 4, 5 Jahren. Mhm. Also in all dieser Zeit habe ich ja die Möglichkeit, mich in Schritten an diesen Stuhl zu gewöhnen. Der Betrachter im ersten Moment steht vor vollendeten Tatsachen, vor diesem Ding, was er so noch nicht gesehen hat. Also ich habe großes Verständnis dafür, dass man sich diese Dinge aneignen, an die gewöhnen muss und finde eigentlich, darin liegt auch immer eine Qualität. Das ist ja bei Menschen eigentlich auch so. Man mag viele Menschen, die man im ersten Moment nicht sofort so als...
Es ist aus dem Haustier schon ein Mensch geworden.
Ein Mensch geworden, ja. Also ich finde wirklich, es gibt da einfach Parallelen.
Sie haben schon Ihre Auftraggeber angesprochen, auch die engen Beziehungen, die Sie teilweise miteinander pflegen. Also das sind große Unternehmen wie Vitra oder Flirt Otto, aber auch kleinere Herstellerfamilien, an die Sie durchaus gebunden sind, kann man sagen, oder ja, mit denen Sie eine Beziehung haben. Was geben die denn vor, bevor Sie überhaupt anfangen zu entwerfen?
Also das kann sehr unterschiedlich sein und ich würde eigentlich sagen, die Regel ist, die geben gar nichts vor. Die Vorgabe ist, wer die sind, diese Firma, die Menschen dahinter. Und in der Regel lernen wir uns erstmal kennen und man lernt sich kennen, weil man die Arbeit schätzt, sich irgendwie das Gefühl hat, dass man sich was zu sagen hat, dass es spannend sein könnte, wenn man zusammenarbeitet. Und im Grunde ergeben sich die Projekte, die Aufträge eher genau aus diesem Gespräch, aus einem sehr freien Nachdenken darüber, ja, was ist die Firma, was braucht die, wer bin ich als Designer, was kann ich dazu beitragen. Ganz selten bekomme ich klare Briefings, und würde man das nennen, ein Stück Papier, auf dem draufsteht, was ich zu tun habe. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel der Schulstuhl, den Sie angesprochen haben, ist so eine Ausnahme. Da ist die Vorgabe sehr klar, also nicht nur Schulstuhl, sondern auch daran schließen sich natürlich ganz viele Aspekte, Bedürfnisse, Funktionen an, die wir...
nicht kippeln.
Nein, im Gegenteil. Im Grunde kippeln ist wichtig. Und das ist eine große Veränderung, großer Unterschied gewesen in der neuen Generation von Bürostühlen, die wir entwickelt haben, im Vergleich zu den alten. Stillsitzen, nach vorne gucken, zur Tafel, ist die Regel.
Macht so, müde.
So kenne ich das noch aus meiner Generation. Aber Schulpsychologen bestätigen, dass eigentlich Bewegung Konzentration fördert und natürlich auch Bewegung Muskulatur fördert. Also gerade bei den Kindern in jungem Alter sollte der Schulstuhl auch seinen Beitrag leisten, Bewegung zu ermöglichen. Unser Stuhl tut das und zwar explizit.
Konstantin Gretschitsch, er ist Jahrgang 1965, aufgewachsen in Wuppertal. Ich sage jetzt mal zwischen Schwebebahn und Pina Bausch. Wie hat Sie diese Stadt geprägt, Wuppertal?
Ach, die Zeit in Wuppertal Anfang der 70er Jahre war eigentlich eine sehr freie, schöne Kindheit in dieser Stadt. Und die hörte man ja immer durch Schwebebahn und man guckt auf Fabriken, die da mitten in der Stadt gebaut sind. Aber im Grunde ist es eine kleine Stadt, drumherum viel Wald und Berge. Und meine Erinnerung jetzt in diesem Moment an Wuppertaler Zeit war einfach, dass wir irre viel gespielt haben, immer im Freien, im Draußen und Dinge ausgedacht haben. Also ich will das nicht zu sehr romantisieren, aber es war so eine Kindheit, die natürlich eigentlich so Spiele hat man erfunden und die hat man sich selber gebaut und gemacht. Und
gebaut.
Gebaut, genau.
Gretschitsch, ich buchstabiere mal, G-R-C-I-C. Der Name verweist auf Ihren Vater, der ursprünglich aus Serbien stammte. Wann ist er nach Deutschland gekommen?
Mein Vater war Jahrgang 1918. Mein Vater ist als junger Mann aus Serbien emigriert im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, erst über Paris, dann nach Österreich und schließlich nach Deutschland. Anfang der 60er Jahre ist er nach Deutschland gekommen.
Verbindet Sie mit Serbien was Besonderes?
Ja, natürlich, also sehr viel Sentimentalität. Es ist Teil unserer Familie, allerdings eine Verbindung, die natürlich heute nicht mehr so stark und regelmäßig ist. Damals als Kinder sind wir da natürlich immer im Sommer hingefahren und haben die Sommer dort verbracht. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben. Somit ist der Kontakt in gewisser Weise abgebrochen, aber es gibt immer noch Familie dort. Und in den letzten 10, 15 Jahren habe ich einige sehr interessante Kollegen von mir dort kennengelernt. Also junge Designer, Architekten, die dort arbeiten in Belgrad und mit denen ich Kontakt pflege und manchmal auch dort bin.
Ihr Vater ist früh gestorben, sagen Sie. Ihre Mutter lebt, glaube ich, noch, ist über 80, hatte einen Kunsthandel und eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Sind Sie denn darüber schon früh in Kontakt gekommen mit Künstlerinnen, Künstlern, Atelierstimmungen?
Ja, absolut. Also die Galeriezeit, die damals in Wuppertal anfing, eigene Galerie meiner Mutter und Kölner Kunstmesse, Kölner Kunstmarkt, all das spielte für uns als Kinder, meine Schwester, ein Jahr älter als ich, eine große Rolle. Wir haben das
Tamara Gretschitsch, Tamara, auch eine bekannte Künstlerin.
Genau. Ja, ich glaube, das war so eine Notwendigkeit. Wir wurden da überall mitgenommen. Aber diese Welt, ob es Atelierbesuche war oder eine Kunstmesse, auf der man helfen konnte, Galerieeröffnungen in der eigenen Galerie meiner Mutter, waren immer auch Spielplätze für uns, also spannende Orte für mich. Besonders prägend, glaube ich, die Atelierbesuche mit eigentlich der ganz wichtigen Erfahrungen, Menschen zu sehen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, von dem lebten und sich damit beschäftigten, was sie wirklich antreibt. Also Arbeit ist nicht
Schuften.
Ist nicht getrennt von dem, was das eigentliche Leben ist. Und das, finde ich, bildet sich in jedem Atelier so ab. Da findet die Arbeit statt, aber die Arbeit, die lebt man auch. Und das hat mich schon als Junge beeindruckt und das habe ich immer mit mir rumgetragen als Wunsch. Mhm. Und heute könnte ich sagen, ich habe mir das auch tatsächlich erfüllt.
Warum haben Sie denn nicht Kunst studiert, sondern eine Lehre als Möbelrestaurator gemacht?
Ach, weil ich durchaus durch die ständige Nähe und Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, die mich sehr interessiert hat, schon auch weiß, dass man Kunst nicht einfach so machen kann, sondern dazu auch eine gewisse Berufung, aber auch Talent und so weiter gehört. Und ich habe gespürt, dass ich, jetzt komme ich zurück auf das Bauen, das Konstruieren von, ob es Spielsachen sind oder damals als Kind oder heute Dinge zu entwerfen, das ist eine andere Form des Arbeitens. Nicht so frei wie der Künstler in dem Sinne, dass der Künstler ja die Dinge wirklich aus sich heraus schafft, während wir als Designer einen Hersteller, eine Problemstellung, ein Briefing, was es gibt oder nicht, zum Anlass nehmen, Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, das liegt mir einfach mehr. Das habe ich irgendwie gemerkt und auch damals schon eben den Weg über die Schreinerlehre, dann meinen weiteren Berufsweg entscheiden zu wollen. Das war einfach ein Gefühl, hat sich bestätigt. Das Handwerk als erste Erfahrung nach der Schulzeit war ganz, ganz wichtig für mich.
Möbelrestaurator, Tischler, obendrauf ein Studium von Industriedesign in London, eine Stadt, die sehr wichtig ist für Designer. Assistent von Jasper Morrison, der ist ja nur wenig älter als Sie, ein bekannter Designer. Damals schon früher als Sie. Hat er Sie ermutigt, sich früh selbstständig zu machen?
Ja, also Jasper Morrison, sicherlich ein ganz wichtiges Role Model für mich. Also jemand, der tatsächlich nur 5, 6 Jahre älter war und er ist als ich. Und den ich kennenlernte, zum einen durch den Zufall, dass in dem Haus, in dem ich damals wohnte als Student in London, unten im Erdgeschoss tatsächlich sein Büro war. Reiner Zufall. Aber Jasper Morrison war damals auch Gastprofessor am Royal College in London, an dem ich studiert habe. Und so haben wir uns relativ schnell kennengelernt. Ich habe dann angefangen, für ihn zu arbeiten. Und naja, dieses Role Model war so nahbar plötzlich. Weil andere Role Models, die ich natürlich auch hatte, also Vorbilder, die ich bewundert habe.
Wen denn?
Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Franco Albini, Ettore Sozzas, sehr viele Italiener. Aber die sind alle, auf Englisch sagt man larger than life, die sind so außer Reichweite. So schien mir das damals. Und ich war eher jemand, den das ein bisschen einschüchtert. Ich hätte mir nie vorstellen können, mich bei denen im Büro zu bewerben. Wäre ich viel zu schüchtern gewesen. Jasper Morrison, den hatte ich irgendwie so kennengelernt und der war eigentlich, ja.
Der Nachbar.
Der war der Nachbar und das hat mir unheimlich geholfen und natürlich als Vorbild auch, ja, das kann ich auch versuchen. Ich habe ja gesehen, mit wie wenig Aufwand auch Jasper Morrison damals sein Büro eröffnet hatte. Heute ist das anders. Damals hat man erst einen kleinen Computer gehabt, wenn überhaupt, sonst einen Zeichentisch und ein Telefon natürlich.
1991, mit nur 26 Jahren, hat Konstantin Gridzic in München sein eigenes Designbüro gegründet. Konstantin Gridzic Industrial Design. Wie schwer war der Anfang? Sie haben gesagt, damals hat man das einfach so gemacht, aber Sie brauchten ja erstmal Auftraggeber.
Ja, ich hatte einen Auftraggeber, das war ein großes Glück. Ein Kunsthändler aus Düsseldorf, der mich beauftragte, seine private Bibliothek zu entwerfen, zu möblieren. Es ging um eine ganze Wohnung, die als Bibliothek umgebaut wurde. Also der Auftrag war relativ umfangreich und in der Geschwindigkeit, in der ich damals gearbeitet habe, hat mich das so ein Jahr beschäftigt. Ein Jahr mit einem gewissen, man kann so sagen, kleinen Einkommen jeden Monat. So hatten wir das gestaffelt. Das war ein sehr hilfreicher Start. Aber ich würde auch sagen, in anderer Hinsicht war der Anfang einfach, weil man, ich mit 26, einfach total naiv war, naiv zu glauben, dass ich einfach nur das machen muss, was ich machen will. Und dann wird sich das schon entwickeln. Und die Szene damals, die ganze Struktur, wie man arbeitet, mit wem, das war relativ übersichtlich. Und auch über Kontakte, Jasper Morrison, ein damaliger Hersteller von Jasper Morrison, haben sich für mich die ersten Aufträge und kleine Projekte ergeben. Und
so ein eigentlich, Netz, was dann immer größer geworden ist.
Das wurde immer größer und im Grunde, ich weiß noch, als Student haben wir immer gedacht, ja, das dauert 5 Jahre, bis man, die sind schwierig und dann geht alles gut. Und ich würde sagen, es ist genau andersrum. Die ersten 5 Jahre waren wahrscheinlich relativ leicht und dann nach 5 Jahren kam tatsächlich die erste harte Zeit, nämlich eine Zeit, in der man an gewisse Grenzen stößt, sich plötzlich mit einem größeren Schritt weiterentwickeln musste. Einerseits, was die eigenen Fähigkeiten angeht oder die Ausstattung oder ob ich einen Mitarbeiter habe. Die Projekte wurden anspruchsvoller. Also man stand plötzlich unter Druck. Damals gab es schon erste Presse und man fühlte sich so in so einer gewissen einer öffentlichen Betrachtung als junger Designer. Und daran knüpfen sich Erwartungen. Und damit dann umzugehen, das kam so nach 5 Jahren. Und das war ein bisschen schwieriger, aber eigentlich natürlich auch toll. Also es war auch eine große Bestätigung, dass das, was man so gemacht hatte, auch dahin führt.
Ja. Einer der frühen Entwürfe ist auch die Leuchte Mayday. Die hat einen Haken, mit dem man sie überall anhängen kann, wie eine Baustellenlampe. Bis heute ein Klassiker in fast jeder Wohnzeitschrift zu sehen. Hängt auch in der ständigen Sammlung des MoMA in New York. Kostet weniger als 100 Euro. Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Leuchte gekommen?
die Idee oder die Geschichte ist nicht ganz untypisch. Im Grunde fängt die Entwicklungsgeschichte von Mayday mit einem ganz anderen Projekt an, das ich in eine totale Sackgasse gefahren habe. Ein sehr technisches Licht, was ich mir vorstellte. Mein erster Auftrag übrigens für diesen italienischen Hersteller. Und ich glaube, ich habe damals den Fehler gemacht, mir viel zu viel vorzunehmen in diesem ersten Projekt. Und wir haben das Ding so ein bisschen vor die Wand gefahren. Und die Mayday-Lampe war so eigentlich dann der Fluchtweg aus dieser Sackgasse. In einem Moment mit dem Rücken zur Wand nochmal eher eine schnelle Idee, eine ganz einfache Idee. Und das ist das Wichtigste, die sehr persönlich war. Also gar nicht so, ich mache das, von dem ich meine, dass man es machen sollte jetzt, sondern ich mache das, was ich selber spüre, was ich kann, was mir ganz nah ist. Und ich glaube, Mayday war insofern eine ganz wichtige Erfahrung oder Entdeckung für mich. Es hat mir unheimlich durch Selbstvertrauen dann gegeben, dass dieses Produkt, das ist dann so, es ist dann eigentlich einfach geworden. Die Entwicklung war einfach, das Ding ist auf den Markt gekommen und wie Sie sagen, ist tatsächlich auch kommerziell relativ erfolgreich geworden. Also die
Und hatte es dann wirklich was mit Baustellenlampen zu tun?
Ja, es hatte was mit Baustellenlampen zu tun. Das sind so Dinge, die mich aus meinem persönlichen Blickwinkel, das waren die Dinge, die mich interessiert haben. Aber ich habe auch damals so jung auch noch so gewohnt. Ich habe nie irgendwie an die Kabel an der Decke eine Lampenfassung geschraubt. Hat man einfach nicht gemacht, weil man irgendwie auch dieser Illusion nachgelebt hat, immer mobil und frei zu sein. Und diese Mayday-Lampe ist so die Lampe für alle möglichen Situationen. Die hat ein langes Kabel, die hat einen Haken, kann man irgendwie hinhängen, auf den Boden stellen. Das Ding kann auch im Boden fallen und geht nicht kaputt.
Kommerziell erfolgreich ist sie geworden, haben Sie gesagt. Und auch der Begriff Industriedesign ist ja jetzt schon häufiger gefallen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, für Industriedesign?
Ja, ich bin als Student damals in den 80er Jahren, bin ich genau in diese Hochzeit des Design, 80er Jahre Design gerutscht. Memphis, hier in Berlin gab es viele kleine Szenen und interessante Designer, die irgendwas geschweißt, geflext, gebastelt haben. Historisch war das eine ganz wichtige Zeit und für mich natürlich als Student prägend. Ich bin damit eigentlich groß geworden. Design, was so nach diesem Motto Anything Goes, also alles konnte plötzlich und sich sehr deutlich von den Design, der guten Schule des Designs, Produktdesign, Form follows Function, all diesen Dingen abgesetzt hat. Aber als Generation, die mit diesen Freiheiten aufwuchs, wollte man dann eigentlich auch wieder den nächsten Schritt gehen und der war eigentlich wieder, sich in Richtung Industrie zurückzuorientieren. Also diese neu gewonnene Freiheit wieder anzuwenden für echte Industrieprodukte. Ich glaube, damals in der Zeit hätte ich auch noch von Massenprodukt gesprochen. Inzwischen würde ich das immer eher vermeiden, weil Massenprodukt selten zutrifft und eher negative Wertungen bekommt. Aber das war auch ein Ideal, dass wir als jüngere Generation dann uns wichtig war, dass gutes Design, interessantes Design, auch radikales Design eigentlich wieder auf den Markt und somit zu den Menschen zurückkommt und nicht in Galerien gezeigt wird und nur in dieser Blase von eigentlich in Richtung Kunst abdriftete.
Wichtig ist ja auch immer die Auseinandersetzung mit Materialien, mit neuen Materialien oder mit alten Materialien, die Sie neu nutzen. Zum Beispiel haben Sie einen Stuhl aus dem Material dieser Schalenkoffer gemacht, der Rimowa-Koffer. Nachhaltigkeit ist ja gerade ein großes Thema, Design und Ökologie. Was ist Ihr Anspruch daran?
Mein Anspruch ist natürlich, Dinge zu entwickeln, zu entwerfen, die nachhaltig sind, dadurch, dass sie zuallererst so eine Qualität haben, dass sie lange leben. Und sogar einen Lebenszyklus, der bedeutet, dass man sie vielleicht auch reparieren kann, wenn sie mal kaputt gehen. Und natürlich geht es auch um die Ressourcen. Aus was baut man diese Dinge oder werden die hergestellt? Mit welchem Energieaufwand, welchen Materialien? Und wie ist sozusagen dann auch dieser fortlaufende Zyklus? Können Dinge irgendwann mal auch rezykliert werden? Wie werden sie entsorgt und so weiter? Das sind alles Themen, mit denen wir uns selbstverständlich auseinandersetzen. Das sind keine neuen Themen, die sind immer eigentlich Teil von gutem Design gewesen, würde ich behaupten. Auch historisch alle Dinge, die wir als Klassiker betrachten, als gutes Design aus vergangenen Zeiten, eigentlich ziemlich gut abschneiden, wenn man diese Checkliste mal anwenden würde. Was macht Dinge eigentlich nachhaltig?
Im vergangenen Jahr hat der Designer Konstantin Gritsch seinen Lebensmittelpunkt von München nach Berlin verlegt. Warum haben Sie das gemacht?
Privat lebe ich schon seit vielen Jahren hier in Berlin, seit über 10 Jahren, und hielt aber immer das Büro, das Hauptbüro. Ich hatte auch ein kleines Büro hier in Berlin. Das Hauptbüro hielt ich in München einfach aus dem Grunde, weil ich dort sehr gute Mitarbeiter hatte, die lange bei mir waren, und man wächst als Team zusammen, und mir war das einfach wichtig, diese Arbeit fortzuführen. Irgendwann war das Pendeln und diese Entfernung wurde eher hinderlich, und so habe ich dann vor 2 Jahren entschieden, dass ich letztes Jahr 2018 das Münchner Büro auflösen würde und
zu Frau und Kindern ziehe.
Und von hier aus, von Berlin aus, arbeite.
Jetzt ein Neuanfang mit weniger Mitarbeitern. Sind Sie da in einem Prozess einer Neuausrichtung? Wo könnte das hingehen?
Ja, durchaus. Also dieser Umzug, der geografische Wechsel hat mir eine, ich würde sagen, unverhoffte oder unübliche Möglichkeit geboten, nämlich ein Büro, was ja über 20 Jahre so gewachsen war an einem Ort in München, wenn man es nämlich einpackt, auflöst, nicht genau so wieder auszupacken am anderen Ort, sondern eigentlich so ungefähr unter jeden Stein zu gucken und zu sehen, wo sind eigentlich Dinge, die ich immer schon verändern wollte, aber man kommt nie dazu. Wo gibt es Dinge, die ich dringend ändern sollte, weil sich die Zeit ja auch verändert hat. Also was mein Büro noch vor 15 Jahren war, trifft unter Umständen nicht mehr zu auf die heutige Zeit.
An was denken Sie da?
Hat es irgendwas damit zu tun, mit der Digitalisierung, mit den Mitteln, Werkzeugen, mit denen wir arbeiten. Darüber aber ist man flexibler, freier geworden in der Zusammenarbeit, also über Distanzen hinaus. Märkte sind globaler. Wir arbeiten jetzt mit Firmen, die in Asien sind. Und die Frage stellte sich für mich und die Gelegenheit bot sich für mich, das neue Büro hier in Berlin nochmals auf die tatsächlichen Bedürfnisse und veränderten Bedingungen eigentlich auszurichten.
Also
und
weniger Midlife-Crisis als Midlife-Chance.
Ja, absolut. Also überhaupt keine Midlife-Crisis. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass also das Münchner Büro war damals eigentlich auch wie so eine geölte Maschine, also lief eigentlich perfekt. Und das Büro aufzulösen, das war so ein guter Moment. Also eher positiv, hat eine Gelegenheit eröffnet.
Neben dem Produktdesign gestalten Sie ja auch immer wieder Ausstellungen im Vitra Design Museum oder im Rahmen der Biennale in Venedig. Aktuell bereiten Sie, glaube ich, eine Ausstellung in Rom vor. Was ist das genau für ein Projekt?
Das Projekt ist ein Ausstellungsformat im Maxi in Rom, in dem Museum Maxi in Rom, seit 3 Jahren gibt. Der Titel der Ausstellung lautet Studio Visit. Es wird ein Kurator, externer Kurator eingeladen, in dem Fall ich. Ich habe bekommen den Schlüssel zum Architekturarchiv im Maxi und die Freiheit, mir eigentlich ein eigenes Thema zu stellen. Was für eine Ausstellung möchte ich gerne machen aus den Arbeiten, die dort in dem Architekturarchiv gesammelt wurden? Die Ausstellung eröffnet Anfang Februar nächstes Jahr in Rom.
Wenn Sie noch oft aufschließen, dieses Archiv, was ist Ihnen denn da zuerst ins Auge gefallen?
Also ich habe 3 italienische Architekten aus den 60er Jahren entdeckt, die ich nur ganz entfernt kannte. Perugini, Musmeci, Sacripanti. Ganz spannende Namen und sicher Namen, die Architekten wie Kohlhaas und Nouvel, Herzog de Meuron, solche Architekten sicherlich kennen und beeinflusst haben, also Architekten von heute. Und einen 4. Architekt, der aus der heutigen Zeit ist, Bernard Khoury, ein Architekt, der im Libanon, in Beirut lebt und auch dort hauptsächlich arbeitet. Und was die 4 verbindet, also 3 sind Italiener und auch schon gestorben, der andere ist aus Libanon und lebt. Was die aber verbindet, ist eine Form von positive oder optimistischer Ausblick auf Zukunft. Die haben alle an großen Visionen gearbeitet, wie Architektur eigentlich auf unser Leben reagiert und Orte schafft, die so Teil unserer Entwicklungsgeschichte sind. Also sehr große visionäre Projekte eigentlich.
Konstantin Gritsch, auf welchem Stuhl sitzen Sie eigentlich selbst am liebsten?
Ich sitze am liebsten auf harten Stühlen.
Haben wir ja den richtigen hier.
Nee, ich finde den gar nicht so hart. Also ich spreche von viel härteren Stühlen. Mein Arbeitsstuhl im Büro ist eine Holzbank. Ich sitze auf einer Holzbank, die so hart ist, wie Holz hart ist. Das Interessante ist aber, dass es eine Bank ist. Das heißt, ich sitze da drauf wie ein Stuhl, aber der Stuhl hat seitlich links und rechts von mir noch Platz, um Dinge abzulegen.
Mhm. Arbeiten Sie aktuell eigentlich auch wieder an einem Stuhl?
Ja, wir arbeiten irgendwie immer an mindestens einem Stuhl. Ich glaube, 3 Stühlen aktuell.
Und, können Sie was verraten?
Ja, also nur sehr schemenhaft. Also einer dieser 3 Stühle ist tatsächlich ein einfacher Holzstuhl. Und das kommt immer wieder vor. Also Holz ist eigentlich eines der klassischsten, traditionellsten Werkstoffe, aus denen man Sitzmöbel gemacht hat. Ist aber ein Material, was immer modern bleibt und nicht nur wegen Nachhaltigkeit oder der Tatsache, dass man ein Industrieprodukt baut aus einem natürlich nachwachsenden Material, sondern weil Holz ein gutes Gewicht hat, eine angenehme Temperatur hat, weil Holz gut altert. Ein alter Stuhl wird eigentlich fast schöner, als der Stuhl im Neuzustand ist. Holz hat einen guten Klang. Holz kann man anmalen oder reparieren. All diese Aspekte, die eigentlich bedeuten, naja, ein Stuhl wie Tausende, die es schon gibt, aber man kann das immer wieder neu interpretieren und angehen. Und, also einer dieser Stühle, an denen wir arbeiten, ist ein Holzstuhl.
Da schimmert ja auch wieder der Schreiner durch.
Durchaus, ja.
So, ich möchte mich jetzt neu einrichten. Konstantin Gridzic ist schuld und ich danke sehr für das Gespräch und Ihren Besuch hier im Studio.
Ja, herzlichen Dank, vielen Dank.
Und dieses Gespräch war eine Wiederholung vom vergangenen September hier im Deutschlandfunk Kultur.